you're just like a zombie. You know, you exist, but you don't really exist when you're in prison.
Du bist wie ein Zombie. Du existierst und du existierst nicht, wenn du im Gefängnis bist.
Ein großer, durchtrainierter Mann steht am Ufer des East River vor der Skyline von New York. Eine hübsche Frau mit Rasterlocken, die unter einem bunten Tuch hervorquellen, stellt sich auf die Zehenspitzen und umarmt ihn.
Okay. Okay, change it back to however it was.
If you don't do it yourself, then it's not a selfie.
Aber, that's my first selfie.
Hilflos blickt Shabaka Shakur auf das Handy, weiß nicht, wie er es benutzen soll. Seine Frau Lynette hilft ihm schließlich. 27,5 Jahre hat er im Gefängnis verbracht. Shabaka Shakurs Welt ist noch analog. Als er 1988 verhaftet wurde, sang Bobby McFerrin Don't Worry, Be Happy. George Bush wurde zum Präsidenten gewählt. Einige Tage zuvor im Gerichtssaal von Staten Island. Schwungvoll nimmt Richter Green die Stufen zum Podest, auf dem sein Richterstuhl steht. Er scheint gut gelaunt. Es sind nicht viele Leute zur Urteilsverkündung gekommen. Alles wirkt ziemlich unspektakulär. Doch was dann folgt, ist eine kleine Sensation.
Der Gefangene muss freigelassen werden. Ich werde um die entsprechenden Papiere ersuchen, damit er entlassen werden kann. Und zwar sofort.
Vor dem Gesetz. Justizskandale in New York. Ein Feature von Simon Hamm.
Um nachvollziehen zu können, warum ein junger Mann wie Shabaka Shakur 1989 wegen Mordes verurteilt werden konnte, ohne Geständnis, ohne glaubhafte Zeugen, ohne stichhaltige Indizien, muss man sich hineinversetzen in das New York der 80er Jahre, in eine gefährliche Zeit, in der die Angst vor Verbrechern groß und die Polizisten noch die Guten waren. In diesen Jahren ist New York die Welthauptstadt des Verbrechens. Die Stadt gehört den Bandenkönigen und ihren Widersachern, den Polizisten. Der Supercop schlechthin ist Louis Scarcella. Er ist der erfolgreichste und beliebteste Polizist in New York. Er trägt einen dunklen Anzug, wenn er einen Verhörraum in einem Brooklyner Polizeirevier betritt. Breite Schultern, schmale Taille, Waschbrettbauch, kurze schwarze Haare, blaue Augen, kräftige Brauen, gerade Nase, geschwungene Lippen. Ein Bild von einem Mann. Scarcellas Anzug sitzt perfekt. Er sieht genauso aus, wie Kommissare in amerikanischen Kriminalfilmen aussehen. Und so benimmt er sich auch. Der Händedruck, mit dem er seine Kollegen begrüßt, ist fest. Sein Lachen herzlich. Er verhört gern ohne Zeugen. Es gibt keine Kamera, kein Tonband. Einzig die Aufzeichnungen des Detektivs.
Ich machte Karriere, habe viele verhaftet. Ich war ein erstklassiger Detektiv.
Scarcellas Charme kann sich selbst der Anwalt von Shabaka Shakur, Ron Kuby, nicht entziehen. Ron Kuby ist ein schlaksiger Mann, der seine langen grauen Haare im Nacken zusammengebunden hat. Er trägt Jeans und einen dicken Gürtel mit silberner Schnalle.
He struck me at the time as the original sort of prince of the city.
Er ist mir erschienen wie der wirkliche Prinz der Stadt. Er war groß und sah unglaublich gut aus. War gesprächsfreudig, charmant, ja, charismatisch.
All the women had a crush on him and all the male prosecutors had what we now call a bromance with him.
Alle Frauen schwärmten für ihn und die männlichen Staatsanwälte hatten mit ihm das, was wir heute Bromance nennen. Eine innige Männerbeziehung.
Niemand hat so viele Verbrecher hinter Gitter gebracht wie Scarcella. Sie nannten ihn den Closer, den, der die Fälle abschließt. Er hatte die höchste Aufklärungsrate aller Polizisten im nördlichen Brooklyn. Dort kannte er jede Straße, jeden Winkel, hatte Kontakte, Informanten, Netzwerke.
I would go to homicides that I was assigned to and homicides I was not assigned to. Whoever needed me, if they needed me, I would go.
Ich bin zu Mordfällen gegangen, die mir zugeteilt worden waren und zu solchen, die mir nicht zugeteilt worden waren. Wo immer ich gebraucht wurde, ich bin hin.
Keinem gelingt es, wie Louis Scarcella die Verhafteten zum Reden zu bringen. Wenn er auf der Suche nach Augenzeugen ist, spricht er deren Frauen an, deren Freundinnen. Er spendiert Drinks und Hamburger. Er ist freundlich. Er macht Späße. Er findet Mörder, die Schlagzeilen gemacht haben und kommt bald selbst in die Schlagzeilen. Er findet Zeugen, die gesehen haben, wie er ein Fahrkartenhäuschen in der U-Bahn in Brand gesetzt hat, bei der ein U-Bahn-Angestellter stirbt. Er findet den, der den Schützen erkennt, der auf einem Spielplatz eine Kugel abgefeuert hat, die ein 4-jähriges Mädchen trifft, das zufällig in die Schusslinie gelaufen ist. Scarsella sucht sich nicht irgendjemanden heraus, den er des Mordes bezichtigt. Er geht mit Bedacht vor. Er sucht sich keine weißen College Boys, sondern schwere Jungen mit langem Vorstrafenregister. Männer wie Shabaka Shakur. Februar 2014. Shabaka Shakur sitzt im Randy Correction Center, Hochsicherheitsgefängnis Upstate New York. Er betreibt sein Wiederaufnahmeverfahren und darf Journalisten empfangen. Die Zelle wird aufgeschlossen. Shabaka Shakur kommt den Gang entlang, geht zum Besucherraum. Er trägt grüne Anstaltskleidung. Er muss sich breitbeinig mit erhobenen Händen an die Wand stellen und wird durchsucht. Und das, obwohl er geradewegs aus seiner Zelle kommt. Er muss 2x 40 Jahre absitzen. Ist wegen zweifachen Mordes verurteilt worden. Er erinnert sich mehr als genau an Luis Scarsella.
Scarsella, I just felt that he was sort of arrogant. He was the type of guy who felt like, okay, I'm going to close this case.
Scarsella wollte den Fall abschließen. Er war nicht mal der verantwortliche Detective. Der hatte mich bereits verhört. Und dann kam Scarsella und sagte so ziemlich genau das Gegenteil von dem, was der andere Polizist 20 Minuten zuvor gesagt hatte.
Gave him this interview, this statement. This is what he said to me, which was totally contrary to what the leading detective had just said 20 minutes before that.
Er wollte den Fall unbedingt abschließen. Und wirklich, sein Spitzname war The Closer, weil er immer kam und Fälle löste, in denen die anderen Polizisten nicht mehr weiter wussten.
Shabaka Shakur wirkt eher wie ein Intellektueller als ein Straßenkrimineller. Vieles, was er heute weiß, hatte sich im Gefängnis angeeignet, hat viel gelesen, studiert. Er ist groß gewachsen, schlank, hat bronzefarbene Haut, eine feine Nase, volle Lippen. Er trägt eine schmale Brille. Sein geschorener Kopf wirkt modisch, riecht nicht nach Gefängnis. Einzig ein riesiges Tattoo von einem Engel und der Schrift »Carmen Rodriguez, te amo siempre« erzählen von einer anderen Vergangenheit. Shabaka Shakur sagt, er habe nie gestanden. Luis Scarsella behauptet, Shakur habe gestanden.
What made the difference is that you have a police detective who comes in and says, he said this to me. So now everybody is going to believe that police detective. That makes all the difference in the world.
Wenn ein Polizist hereinkommt und sagt, er hat das zu mir gesagt, dann wird jeder dem Polizisten glauben. Das ist der Riesenunterschied.
Ein von Shakur unterschriebenes, schriftliches Geständnis gibt es nicht. Die Notizen, die sich Scarsella gemacht haben will, sind unauffindbar.
Das Gefängnis ist ein gewalttätiger Ort. Ob man Zusammenstöße mit Wärtern oder Mitgefangenen hat, in jedem Fall ist es gewalttätig. Entweder man verteidigt sich oder man wird zum Opfer.
If you don't defend yourself, it becomes habitual. So you have to defend yourself.
Und wenn man erstmal ein Opfer ist, dann ist man es für immer. Also muss man sich verteidigen.
Shabaka Shakur sorgt dafür, dass er in der Gefängnishierarchie nicht ganz unten steht. Nicht durch Gewalt, sondern indem er versucht, anderen Gefangenen zu helfen.
This is my 27th year I'm on right now. And the world has changed dramatically in that time period.
Dies ist mein 27. Jahr im Gefängnis. In dieser Zeit hat sich die Welt dramatisch geändert.
Einmal in der Woche darf er Besuch bekommen. Er darf telefonieren mit seiner Frau, mit der er nie zusammengelebt hat.
Ich habe nie die Möglichkeit gehabt, eine Familie zu gründen. Vor 3 Jahren ist meine Mutter gestorben. Es hat mich fertig gemacht, dass ich keine Zeit mit ihr verbringen konnte. In den letzten 2 Jahren war sie sehr krank und ich konnte nicht bei ihr sein. So etwas kann man niemals wiederbekommen. Niemals.
Niemals. We have a criminal justice system that treats you better if you're rich and guilty than if you're poor and innocent.
Wir haben ein Justizsystem, das einen besser behandelt, wenn man reich und schuldig ist, als arm und unschuldig.
It means that poor people are going to be wrongly convicted. It means that innocent people are going to be wrongly condemned.
Wohlstand, nicht Wahrheit, liegt etlichen Urteilen zugrunde. Deshalb werden so viele arme Menschen unschuldig verurteilt.
Brian Stevenson sitzt vor einem prall gefüllten Bücherregal an einem kleinen Schreibtisch in seinem Büro an der New York University. Er blickt auf den großen Triumphbogen im Washington Square. Er ist überaus freundlich, bescheiden, leger gekleidet, hat dunkelbraune, sehr lebhafte Augen, einen glatt rasierten Kopf. Er ist schnell in seinen Bewegungen, schnell im Denken. Brian Stevenson ist einer der prominentesten Anwälte der USA. Seine Urgroßeltern waren noch Sklaven. Sein Großvater wurde in Philadelphia von einer Jugendbande ermordet. Da war Stevenson noch ein Teenager. Er selbst wuchs in einer armen Gegend von Delaware auf, besuchte ein christliches College, studierte in Harvard. Doch es zog den brillanten Jurastudenten in keine der anerkannten Kanzleien in Boston, Chicago oder New York. Er wollte die Ärmsten der Armen verteidigen, in Alabama. Brian Stevenson ist Mitbegründer der Equal Justice Initiative und kümmert sich vor allem um Todeskandidaten. Bis heute. Einmal pro Woche kommt er nach New York und unterrichtet dort an der NYU Jura.
We've been corrupted by the politics of fear and anger.
Wir sind korrumpiert durch eine Politik von Angst und Wut. Wenn man ängstlich und wütend ist, kümmert man sich nicht um Details. Man will ganz schnell jemanden finden, den man verantwortlich machen kann. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Wir finden uns viel zu schnell damit ab, dass irgendjemand, ob nun schuldig oder nicht, angeklagt und bestraft wird.
2012 saßen in den Vereinigten Staaten laut einer Studie des Justizministeriums 2.266.800 Erwachsene in Gefängnissen. Fast 5 Millionen waren auf Bewährung draußen. Das sind, gemessen an der Bevölkerungszahl, mehr als in jedem anderen Land der Welt. Auf 100.000 Amerikaner kommen 707 Gefangene. Louisiana toppt alle anderen Bundesstaaten. Hier sitzt einer von 55 Einwohnern im Gefängnis. In Amerika kann man schon für geringfügige Delikte ins Gefängnis kommen und die Haftstrafen sind lang. In den USA setzt die Justiz nicht auf Resozialisierung, sie setzt auf Strafe. Statistisch gesehen kommt in den USA einer von 3 schwarzen Männern im Laufe seines Lebens ins Gefängnis. Einer von 6 Hispanos, einer von 17 Weißen. 4,8% aller Schwarzen sind im Gefängnis. 1,9% Hispanos und 0,7% Weiße. 13% der amerikanischen Bevölkerung ist schwarz, aber 60% der Gefängnisinsassen. Schwarze werden also fast 6-mal häufiger eingesperrt als Weiße. Schwarze sind verdächtig, weil sie schwarz sind. Im Justizsystem der USA lebt der Rassismus fort.
We in America have really been infected by this narrative of racial difference that was created during the time of slavery.
In Amerika sind wir regelrecht infiziert von dieser Legende der Rassenunterschiede. Während der Sklaverei wurde die Ideologie der weißen Überlegenheit erfunden. Wir haben die Sklaverei abgeschafft, aber die Legende der Rassenungleichheit gibt es immer noch. Es gibt das Vorurteil, dass Schwarze gefährlicher seien. Sie sind schon schuldig, wenn sie angeklagt werden. Und wenn sie dann angeklagt sind, muss nicht der Richter ihre Schuld, sondern sie müssen ihre Unschuld beweisen. Und das ist unfair.
Staranwalt Ron Kuby hat schon in den frühen 80er Jahren, als während seines Studiums Crack zur Droge der Schwarzen wurde, ganz eigene Beobachtungen mit dem Rassismus der Polizisten und Ermittler gemacht.
Wenn es in einem System spezielle Strafen für Schwarze gibt, so ist das struktureller Rassismus. Und das beste Beispiel dafür ist die unterschiedliche Handhabung von Kokain- und von Crack-Delikten. Die Zeit des teuren Kokain war vorbei. Schwarze nahmen das billige Crack. Der Kongress ließ ein Gesetz passieren, das hohe Strafen für Crack-Konsum vorgab. Wir Weißen hätten eine 100-mal größere Menge Kokain schnupfen müssen, um genauso hart bestraft zu werden wie jemand, der Crack nimmt. Das Resultat war, Schwarze Männer bekamen viel drakonischere Strafen für Drogendelikte. Wenn wir Weißen geschnappt wurden, kamen wir immer mit einem blauen Auge davon.
Das sei das Teuflische am amerikanischen Justizsystem, so Anwalt Brian Stevenson von Equal Justice, dass es die verdammt, die sich ohnehin nicht wehren können.
But this system preys on the vulnerable. It preys on the disabled.
Dieses System prangert die Ungeschützten an, die Kraftlosen. Ja, es missbraucht die Schwachen, die, die auf der Kippe leben. Es ist so verwerflich, dass wir so wenig gegen die Ungerechtigkeit getan haben, die unser System kreiert.
Und wenn die jungen schwarzen Männer erstmal in die Fänge der Justiz geraten, haben sie meist keine Chance, sagt Shabaka Shakurs Anwalt Ron Kubi.
Einmal in den Mühlen der Justiz hatten diese Menschen keinen Zugang zu den Top-Anwälten oder Leuten, die sie zur Rehabilitation in ein Sanatorium schickten und dabei sagten, der junge Mann hat doch eine brillante Zukunft vor sich, lass ihn an einem solchen Programm teilnehmen. Diese Menschen wurden vom Justizsystem zermalmt.
Schwarze wie Jonathan Fleming, der verurteilt wurde, weil der Staatsanwalt dem Richter eine Hotelquittung unterschlagen hat, die seine Unschuld bewiesen hätte. Wie Derek Deacon, der verurteilt wurde, weil eine Zeugin präpariert wurde. Wie Jabba Collins, der verurteilt wurde, weil der Staatsanwalt eine Zeugin eingeschüchtert hatte. Ihre Verfahren wurden wieder aufgenommen. Nach Jahren und Jahrzehnten im Gefängnis sind sie inzwischen frei. Nach jeder Freilassung kommt es im Gerichtssaal zu Tumulten, Freudentränen und Vorwürfen. Vorwürfen auch gegen Polizisten wie Luis Casella.
He put my son in jail for 23 years. But some even
Er hat meinen Sohn ins Gefängnis geworfen für etwas, das er nicht getan hat.
Dieser Mann erinnert sich an nichts. Mein Bruder hat 23 Jahre im Gefängnis gesessen.
Und der Rassismus hört natürlich nicht nach der Verurteilung auf.
Die meisten Gefangenen sind schwarz oder Hispanos. Und die meisten Wärter sind weiß. Da herrscht eine Menge Rassismus.
Dennoch gebe es Zeichen der Hoffnung, sagt Ron Kubi. Doch nicht aus Nächstenliebe, sondern aus purem Kalkül werde sich in puncto Rassismus etwas ändern.
And it's only now in the past couple years where liberals who have been complaining about this mass incarceration.
Erst in den letzten Jahren werden die Liberalen, die dieses System schon immer kritisiert haben, von konservativen evangelikalen Christen unterstützt. Denn diesen Gemeinden gehören immer mehr Schwarze an. Und jetzt erleben sie, dass das Leben ihrer Gemeindemitglieder durch diese Masseninhaftierungen zerstört wird. Und die politische Rechte, die Konservativen, haben es satt, so viel Geld auszugeben. Im Staat New York kostet ein Platz im Gefängnis $150,000 im Jahr. Mein Gott, für halb so viel Geld könnte da jemand auf ein gutes staatliches College gehen und anschließend ein Business aufbauen.
Set them up in their own small business afterwards.
Schon die Untersuchungshaft kann unnötig viel Geld kosten, weil sie oft quälend lange dauert. Angeklagte aus New York kommen nach Rikers Island, auf jene Gefängnisinsel, die man die Berüchtigte nennt.
Rikers Island is not really a prison, it's just a madhouse.
Kein Gefängnis, ein Irrenhaus. Anfang 2015 ist Rikers Island endgültig zu trauriger Berühmtheit gelangt. 10 Tage vor seinem 17. Geburtstag, am 15. Mai 2010, wird Kalief Browder festgenommen. Er soll einem Mann einen Rucksack gestohlen haben. Der Richter setzt eine Kaution von $3,000 fest. Das kann seine Familie nicht aufbringen. Seinem Pflichtanwalt sagt er, dass er unschuldig sei. Sein Prozess wird vertagt. Immer wieder. Jahrelang. Eigentlich wollte er seinen Highschool-Abschluss machen. Stattdessen sitzt er im Gefängnis, wird geschlagen, gedemütigt, gefoltert, vergewaltigt. Mehrmals versucht er, sich das Leben zu nehmen.
I was jumped by the correction officers, and they control your food and how much food you get, and when it's time for the feeding, they give you your food.
Die Gefängniswärter sind auf mich gesprungen, haben geschlagen, getreten. Sie kontrollieren das Essen, lassen uns hungern. Ich vermute, das ist Teil der Strafe.
They won't feed you, and I guess that's part of the punishment.
Am 29. Mai 2013 wird Kalief Browder freigelassen, ohne Angabe von Gründen. Nach 3 Jahren im Gefängnis, 2 davon in Isolationshaft. Es ist nie zu einem Verfahren gekommen. Es gab nie einen Zeugen für die Tat, die er begangen haben soll, und der Beraubte konnte keinerlei Angaben machen. Seine Mutter, die ihn jede Woche besucht hat, rannte gegen Wände, erzählt er in einem Fernsehinterview.
Es gab Nächte, in denen ich nicht einschlafen konnte. Ich dachte an zu Hause. Ich habe mich in den Schlaf geweint. Das war sehr hart. Und die Gefangenenwärter haben es mir noch schwerer gemacht. Ich war starr vor Angst.
Kalief Browder ist in Rikers Island ein anderer geworden. Er zieht sich in sein Zimmer zurück und geht auf und ab, wie in der Einzelhaft. Er macht seinen Schulabschluss, geht aufs College. Aber es gelingt ihm nicht, ins Leben zurückzufinden. Die Albträume von Rikers sind da, jede Nacht. Im Mai 2015 erhängt sich Kalief Browder. Shabaka Shakur hat Rikers Island überlebt. Er gibt nicht auf. Auch nicht im Regelvollzug, im Wendy Correction Center. Er beginnt Jura zu studieren, vergräbt sich in den Akten. Dabei lernt er Derek Hamilton kennen, einen Mitgefangenen. Und sie machen eine folgenschwere Entdeckung.
We both worked in the law library. That's when we realized that we were both in jail.
Wir haben beide in der Bibliothek gearbeitet. Und da haben wir dann festgestellt, dass Detective Scarsella uns beide ins Gefängnis gebracht hat. Und ich fragte ihn, bist du sicher? Ja, sagte er.
Derek Hamilton und Shabaka Shakur lassen sich Akten über Akten kommen. Scarsella-Fälle, die sie miteinander vergleichen. Dabei entdecken sie etwas Ungeheuerliches. Gleich ein halbes Dutzend Mal ist Teresa Gomez die Kronzeugin und die Augenzeugin der Morde. Ihr wurde geglaubt? Geglaubt, als sie einen Mord durch ein Schlüsselloch gesehen haben wollte. Nur, dass es gar kein Schlüsselloch gab. Geglaubt, als sie angab, vom gegenüberliegenden Fenster eine Schießerei beobachtet zu haben. Nur, dass ein dicker Pfeiler vor dem Fenster stand und die Sicht behinderte. Teresa Gomez war crackabhängig. Und sie war eine bezahlte Informantin der Polizei. Keinem Staatsanwalt, keinem Richter war das aufgefallen. Und weil jeder Fall einzeln verhandelt, jede Akte einzeln irgendwo abgelegt wurde, konnte das ganze Ausmaß des Skandals kaum sichtbar werden. Und Teresa Gomez kann nicht mehr gehört werden. Sie ist tot. Shabaka Shakur und Derek Hamilton haben dazu beigetragen, den größten Justizskandal in der New Yorker Geschichte aufzudecken. Sie erzählen einer Journalistin der New York Times, was sie herausgefunden haben. Daraufhin wird 2011 die Conviction Integrity Unit gegründet. Die Kommission soll Urteile untersuchen, in denen etwas fragwürdig geblieben war. Alle Fälle, in die Detective Louis Scarsella verwickelt war, werden aufgerollt. Auch der Fall David Runter. März 2013. In God we trust. Wir vertrauen auf Gott, ist auf der getäfelten Wand im Sitzungssaal des Brooklyn Supreme Court zu lesen. Alle Anwesenden stehen von ihren Plätzen auf. Auch ein älterer Herr mit weißem Haar erhebt sich von seiner Bank. Er steht in Handschellen vor der Richterin.
It's okay. The defendant's motion to vacate the judgment of conviction is granted.
Dem Antrag der Verteidigung, das Urteil aufzuheben, wird stattgegeben. Die Richterin weint fast, als sie sich bei David Runter entschuldigt.
Mr. Branta, to say that I'm sorry for what you have endured would be an understatement and grossly inadequate, but I say it to you anyway.
Mr. Branta, zu sagen, dass es mir leid tut, was Sie erlitten haben, würde eine Untertreibung sein und völlig unangemessen. Aber ich sage es dennoch.
23 Jahre hat David Runter unschuldig im Gefängnis gesessen. Am Ende haben selbst die Staatsanwälte auf David Runters Unschuld plädiert.
Sir, you are free to go.
Die Sonderkommission hatte festgestellt, dass wichtige Entlastungsbelege im Prozess unter den Tisch gefallen waren. Dass eine 13-jährige Zeugin bei einer Gegenüberstellung beeinflusst und unter Druck gesetzt worden war. Ein Lokalreporter befragte Luis Casella dazu.
Ich stehe zu diesem Geständnis. Ich stehe zu diesem Fall. Haben Sie eine 13-jährige Zeugin instruiert, auf den Kerl mit der großen Nase zu zeigen?
Doch die Beweise für Rantas Unschuld sind unerschütterlich. Scarsellas Stern sinkt. Noch im Gerichtssaal nimmt man David Ranta die Handschellen ab. Alles, was er besitzt, hat er in eine große Plastiktüte geworfen, die er über der Schulter trägt. Journalisten fragen den frisch Rehabilitierten, was er nun tun wolle.
Im Moment fühle ich mich wie jemand, der unter Wasser schwimmt, und so kann ich Ihnen nicht mit einer Antwort dienen. Alles ist so überwältigend.
Rantas schwangere Tochter ist gekommen. Sie war 2, als ihr Vater ins Gefängnis kam. Jetzt ist sie 25. Seine Schwestern sind auch da. Seine Eltern erleben seine Freilassung nicht mehr. Er äußert nur einen einzigen Wunsch.
Get the hell out of here, maybe.
Nichts wie raus hier.
Dann kommt Sonny Moses frei. 18 Jahre saß er unschuldig im Gefängnis. Bei einer Auseinandersetzung zweier Gangs auf einem Spielplatz war ein kleines Mädchen erschossen worden. Sonny Moses war 19, als Casella ihn gefangen nahm. Sein Geständnis hat Moses schon in der allerersten Verhandlung widerrufen. Scarsella, so sagte er aus, habe so lange auf ihn eingeschlagen, bis er in Todesangst gestanden hätte, den tödlichen Schuss abgegeben zu haben. 18 Jahre lang haben seine Freunde und seine Familie auf ihn gewartet. Auch seine Mutter.
I got my son home.
Ich habe meinen Sohn wieder.
You know, just move on my life. I have a son. I have a son that's about to be 19. I'm excited.
Mein Leben geht endlich weiter. Ich habe einen Sohn. Er ist 19 und ich möchte endlich an seinem Leben teilnehmen. Ich bin einfach nur glücklich, wieder zu Hause zu sein.
I'm just happy, you know, to be home.
And I thank the Almighty God.
Ich danke dem allmächtigen Gott, den Anwälten, Mr. Kubi. Vor allem aber Gott. Ohne ihn hätte ich meinen Sohn heute nicht wieder.
Dann kommt Derek Hamilton frei. Der Mann, der mit Shabaka Shakur zusammen aufgedeckt hat, wie schlampig die Polizei in ihren Fällen ermittelt hat, wie leichtfertig man Luis Casella geglaubt hatte.
For me, I always fought. From day one, I fought.
Ich habe immer gekämpft. Ich habe nie aufgegeben. Vom ersten Tag an habe ich gekämpft. Am härtesten war es, als meine Familie anfing, an meiner Unschuld zu zweifeln. Die Kinder waren 6 Jahre alt, als ich ins Gefängnis kam. Und dann sind sie Mitte 20 und sehen, Gesuch um Gesuch wird abgelehnt. Kein Richter lässt ein Wiederaufnahmeverfahren zu. Und sie sagen, wir haben so lange gewartet, wir können nicht mehr. Das schmerzt. Wie erklärt man seinen Kindern ein System, das so etwas erlaubt? Sie fangen an zu zweifeln. Bist du sicher, dass du es nicht warst? Warum bist du sonst im Gefängnis? Und sie denken, mein Vater könnte es getan haben. Das ist das Härteste.
Was wir wollen, Gerechtigkeit. Jetzt. Skandieren etwa 100 Menschen an einem kalten Tag im März 2014 auf den Stufen des Bürgermeisteramtes. Viele der Männer, für die sie auf die Straße gehen, sind von Detective Luis Casella verhört und beschuldigt worden, sind seine Opfer. Derek Hamilton führt die Gruppe an. Er trägt eine Kappe mit einer Applikation der Karte der Vereinigten Staaten und mit der Aufschrift Wrongfully Convicted, zu Unrecht verurteilt. Freunde klopfen ihm auf die Schulter.
Ganz klar, ich war ein Krimineller, als ich jünger war. Ich bin in einer Nachbarschaft aufgewachsen, wo man tough sein musste, um durchzukommen. Ich war tough. Ich war 7 Jahre wegen Totschlags im Gefängnis. Ich war daran beteiligt, aber ich war nicht der Schütze. Ich war jung. Ich stand für das, was ich getan habe, gerade wie ein Mann. Ich war schuldig.
Derek Hamilton wurde verurteilt. Anfang 1991 kam er auf Bewährung frei. Im selben Jahr wurde ein junger Mann in Brooklyn erschossen, Nathaniel Cash. Derek Hamilton hielt sich mit Jobs über Wasser. Im Frühjahr renovierte er mit Freunden einen Friseursalon in New Haven, als ein Polizeiauto vorfuhr.
Detective Louis Scott Sullivan walked in, he had a picture of me in his hand.
Detective Louis Casella kam rein, mit einem Foto von mir. Er küsste mich auf die Wange und sagte, Motherfucker. Und er küsste mich auf die andere Wange und sagte, das hier hat nichts mit dem Mord an Nathaniel Cash zu tun, aber du hast schon mal gemordet und für dieses Verbrechen hast du nicht lange genug gesessen.
Die Polizisten legten ihm Handschellen an. Scarsella zwinkerte ihm zu. Er habe 5 Zeugen dafür, dass Hamilton Cash vor seiner Wohnung erschossen habe.
I think it was some type of great mafia. He probably had this dream. You know, he was the type of cop that liked to be grandiose. You know, he wanted to stand out amongst everybody else.
Das war dieser Typ, großer Mafioso. Das war wahrscheinlich sein Traum. Er war der Typ, der einfach großartig sein wollte, über allem und jedem stehen.
Als Hauptbelastungszeugin präsentiert Scarsella die Freundin des Ermordeten, Jewel Smith.
I could only go by what
ich bin durch die Polizeiakten gegangen. Darin steht, dass Jewel Smith zuerst gesagt hat, sie habe den Mord nicht gesehen. Sie habe ihren toten Freund auf dem Fußboden gefunden. Dann kam Detective Scarsella und sie änderte ihre Geschichte und sagte auf einmal, sie habe gesehen, wie ich im Flur gestanden und Schüsse abgefeuert hätte.
Erst im Oktober 2014 wird Jewel Smith erneut befragt. Und sie kehrt zurück zu ihrer allerersten Aussage, sie habe nichts und niemanden gesehen. Detective Scarsella habe ihr gedroht, ihr Kind wegzunehmen und in ein Fürsorgeheim zu stecken, wenn sie ihre Aussage nicht widerrufe und Aussage, Derek Hamilton gesehen zu haben, wie er ihren Freund ermordete. Drohungen, wie Louis Scarsella sie ausgesprochen hat, sind und waren, so Anwalt Ron Kuby, beileibe keine Seltenheit.
Es gab eine Taktik, die sehr häufig angewandt wurde und die immer noch sehr häufig angewandt wird. Man droht jungen Müttern damit, ihnen ihre Kinder wegzunehmen. Wenn du dies oder jenes nicht sagst, werden wir deine Kinder der Fürsorge übergeben. Dann sind sie weg.
That's a very common threat that the police use.
Wenn mir eine Klientin sagt, die Polizisten hätten gedroht, sie zu ermorden, glaube ich das nicht. Wenn ich aber höre, dass man ihr gedroht hat, das Kind wegzunehmen, das glaube ich.
Louis Scarsella ist bis heute frei von jedem Unrechtsbewusstsein.
We were putting bad guys away and the lawyers in general didn't like us.
Wir haben die bösen Jungs weggesperrt. Im Allgemeinen mochten die Anwälte uns nicht.
Und wenn sie vielleicht auch diesen Mord nicht begangen hätten, so hätten sie doch genug anderes auf dem Kerbholz, was es rechtfertige, sie für immer hinter Gitter zu schicken. Davon waren die Polizisten überzeugt.
Sie haben nicht Fälle und Beweise gegen Leute konstruiert, von denen sie wussten, dass sie unschuldig waren. Sie haben Fälle und Beweise konstruiert gegen Leute, die sie für schuldig hielten und von denen sie glaubten, dass sie sonst straffrei davon kämen. Da haben sie bei einem Geständnis schon mal nachgeholfen oder haben einen Beweis gefunden oder einen Zeugen beeinflusst.
Derek Hamilton machte im Gefängnis harte Jahre durch. Seine Kinder, andere Verwandte hörten auf, ihn zu besuchen. Seine Mutter und sein Bruder starben, während er in Haft war. Er durfte nicht zu den Beerdigungen. Es war bitter, als seine Frau ihm mitteilte, sie werde sich scheiden lassen. Hamilton ist groß und stark und schwarz und selbstbewusst, doch das haute ihn um. Aber es gab eine, die an ihn glaubte, Nicole. Sie war 20 Jahre alt und kannte Derek Hamilton erst ein Jahr, als er ins Gefängnis musste. 18 Jahre lang hat sie ihn an jedem Wochenende besucht, wo auch immer er gerade einsaß. 2005 haben sie geheiratet.
Das Merkwürdigste an seinem Fall: Derek Hamilton hat ein lupenreines Alibi. Er war noch nicht einmal in der Nähe des Tatorts. Er war 78 Meilen entfernt, in einem Hotel in New Haven, auf einer Party. Er brachte sogar eine Hotelrechnung aus New Haven als Beweis in sein Verfahren ein. Er nannte Zeugen, mit denen er dort gefeiert hat. Den Namen einer Frau, mit der er sich lange unterhalten hatte, Kelly Turner. Niemand suchte diese Zeugin auf. Sie wurde nicht vorgeladen.
Someone within authority, within the case, from the beginning to the end of that case, somebody made a decision not to hear the truth.
Jemand mit großer Autorität muss von Beginn an in diesen Fall verwickelt gewesen sein. Und er hat die Entscheidung getroffen, dass die Wahrheit nicht gehört werden sollte.
Kelly Turner lebt immer noch in New Haven. Heute ist sie Polizistin. Sie fährt mit ihrem Auto durch die breiten Straßen. Am Spiegel baumelt ein kleines Bärchen. Die stattliche schwarze Frau hat ihre Haare zu kleinen Zöpfchen geflochten. In ihren Ohren stecken lange, korallenfarbene Ohrringe.
I absolutely could have had an impact.
Natürlich hätte meine Aussage eine Riesenwirkung gehabt. Aber ich bin nie angehört worden. Und man meldet sich nicht selbst zu einer Zeugenaussage. Man muss schon gerufen werden.
He was an aggressive detective. He was the go-to guy if something was wrong.
Er war ein aggressiver Polizist. Immer da, wenn etwas schief lief. Aber wir waren doch nicht blind, nicht blöd. Je weniger Fragen, desto besser.
Jaisal Peter ist wie Louis Casella in den Straßen von Brooklyn zu Hause, hat hier Verbrecher geschnappt. Auch er ist längst in Rente. Wie früher fährt er durch die Straßen von Brooklyn, erinnert sich. Schon damals hätten viele Kollegen sich gefragt, wie Casella zu dieser sagenhaften Aufklärungsquote kam.
You know, when you're getting a real confession.
Als Polizist weiß man doch, ob ein Geständnis echt oder falsch ist. Warum? Weil man das Geständnis selbst herbeigeführt hat. Manchmal mit Gewalt, mit Drohungen.
Aber dahinter, so der Polizist, steckte ein System. Bloß keine Zweifel aufkommen lassen. Alle wollten Ergebnisse, und zwar schnell. Die Stadt schrie nach Rache.
Man sollte nicht einen Mann allein dafür fertig machen. Man spielt doch zusammen im Konzert. Man agiert mit anderen. Und die anderen ermöglichen dir zu tun, was du tust.
Scarsellas Verhöre laufen immer nach dem gleichen Muster ab. Scarsella taucht in den Verhörräumen der Polizeistationen auf. Der Polizist, der bislang bei dem Verdächtigen gewesen ist, verlässt den Raum. Er will sich etwas zu essen kaufen. Als er nach einer halben Stunde zurückkommt, hat der Verdächtige den Mord gestanden. Der Polizist ist erleichtert. So schnell ist der Fall gelöst worden. Später wird der Verdächtige wegen Mordes verurteilt werden und niemand fragt, was wirklich geschehen ist im Verhörraum, was wer wirklich gesagt hat. Hauptsache, Scarsella hat wieder einen Mörder überführt, wie David Runta, Shabaka Shakur oder Derek Hamilton.
Die Presse sagt, Scarsella hat diese Leute reingelegt. Das ist lächerlich. Das ist nie passiert.
2013 wurden in den USA 87 Menschen freigelassen, die aufgrund von Fehlurteilen im Gefängnis saßen. 40 von ihnen wegen Mordes. Mehr als in jedem anderen Jahr zuvor. Aber nur das Treiben eines einzigen Polizisten wurde unter die Lupe genommen. Das von Louis Scarsella.
Detective Scarsella has emerged as sort of the poster child.
Detective Scarsella ist zum Vorzeigeobjekt für polizeiliches Versagen in New York geworden. Er steht für eine ganze Ära. Das Problem ist, dass er nicht allein gehandelt hat. Und sein Verhalten hat sich nicht so sehr von dem anderer Polizisten unterschieden. Er hat es einfach nur besser gemacht.
He just did it better. There were many, many police officers who did that. Scarsella.
Viele, viele Polizisten haben getäuscht. Scarsella war nur der Allerbeste. Er war der Oscar-Gewinner unter den lügenden Cops. Er hat die Goldmedaille im Polizistenlügen gewonnen, weil er einfach so gut darin war.
So good at it.
To all my Brooklyn, to all my Uptown, to all my Bronx, to all my Queensbridge.
Saskia Sassen lehrt an der renommierten Columbia-Universität und an der London School of Economics. Ihre Themen: Globalisierung, Staat, Städte. Sie sitzt am Schreibtisch in ihrer großen hellen Wohnung im West Village. Sie ist leger, in einfaches Schwarz gekleidet. An den Wänden hängt moderne Kunst, viele Bücher, ein Cello, ein Steinway-Flügel, Chopin-Noten. Auf dem großen Esstisch, an dem ein gutes Dutzend Gäste Platz hätte, stapelt sich Papier. Für die Soziologin ist es alles andere als ein Zufall, dass die Zahl der Häftlinge so rapide zugenommen hat. Denn im Zeitalter des globalen Kapitalismus bleiben immer mehr Menschen außen vor. Flüchtlinge, Vertriebene, Arme, schlecht Ausgebildete und Gefangene. Aus der Not der Letzteren kann man Profit schlagen. In vielen amerikanischen Staaten leiten Privatfirmen die Gefängnisse.
Now you have to stand back and ask who benefits from having this exploding.
Wer profitiert von den vielen Gefängnisinsassen? Die Unternehmen gewinnen, und zwar gleich zweifach. Wir, die Bürger, zahlen für jeden Inhaftierten.
Every bed is filled.
Das ist, als ob man ein Hotel vollkriegen möchte. Jedes Bett ist belegt.
Im Gefängnis zeigt sich die brutalste Form der Ausgrenzung überzähliger Arbeitskräfte.
Die Häftlinge sind für die Unternehmen preiswerte Arbeitskräfte. Immer mehr Unternehmer verlangen nach Arbeitern, die im Gefängnis sitzen. Sie sind billig und sie können sich nicht beklagen.
Die Unternehmen können dabei nur gewinnen.
This is part of many of the contracts.
In vielen Kontrakten wird eine Belegung garantiert. Und dafür zahlen wir Steuerzahler. Das ist eine Monstrosität, die es seit mehr als zwei Dekaden gibt und die jetzt regelrecht explodiert.
Derzeit sitzen 25% aller weltweit Inhaftierten in den USA im Gefängnis. Der Trend geht hin zur Privatisierung der Gefängnisse. Die Privatisierung von Gefängnisdienstleistungen findet in sehr unterschiedlichen Bereichen statt. Geld lässt sich vor allem machen mit Wachdienst, mit der elektronischen Überwachung, mit Übergangshäusern für Menschen, die vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen werden. Und das bedeutet, Haftanstalten müssen wie Hotels belegt sein, damit sich das Geschäft mit ihnen lohnt. Niemand hat Interesse an leeren Gefängnissen. Die meisten Gefangenen ergeben sich ihrem Schicksal. Nur wenige kämpfen. Shabaka Shakur hat mit viel Geduld und akribischer Recherche erreicht, dass sein Verfahren wieder aufgenommen wurde. Im Dezember 2014 begegnet er Luis Carcella vor Gericht. Sein Anwalt, Ron Kubi, ruft Carcella auf. Nervös beißt sich Shabaka Shakur auf die Unterlippe. Ihm bleibt nichts, als zu schweigen und zuzuhören, wie der einstige Supercop immer wieder sagt:
I don't remember how I got there. No, I don't remember. I don't know if I was present when he
I don't know.
Got there.
Good question.
I can't answer that. I don't know how many times I can say I don't remember. It was 27 years ago. I just don't remember.
Scarsella gibt sich betont aufgeräumt, jovial. Er blickt freundlich über seine Lesebrille. Ron Kubi nimmt ihn ins Kreuzverhör.
Do you believe that you're the victim in these proceedings?
Objection.
I believe it was February 1997 you were transferred from Brooklyn North Homicide?
Yes.
And that was because you had a personality clash with your supervisor?
Objection, Judge.
Scarsella hat zwei Anwälte mitgebracht. Sie erheben wieder und wieder Einspruch gegen Kubis Fragen. Der Richter gibt dem Einspruch jedes Mal statt. In einem amerikanischen Gerichtssaal darf nur zur Sprache kommen, was den Fall unmittelbar betrifft. Dass Carcella in anderen Fällen gelogen hat, dass sich die Balken biegen, dass er deswegen Streit mit einem Vorgesetzten hatte, dass etliche derer, die er ins Gefängnis gebracht hat, wieder frei sind, weil sie erwiesenermaßen unschuldig sind, das alles darf nicht erwähnt werden.
Do you know how many people have been released because of your misconduct, according to the Brooklyn DA's
office?
Do you know how many years of life those
people
spent behind bars?
Objection.
Do you have anything to say about
Objection.
Any of that?
Trotz des selbstbewussten Auftritts vor Gericht fühlt sich Luis Carcella missachtet. Er hat alle Auszeichnungen, die er für besondere Leistungen erhalten hat, alle Ehrenmedaillen und Urkunden in den Müll geworfen. Im Juni 2014 nimmt sein Bruder sich das Leben. Er hinterlässt einen Abschiedsbrief.
Mein Bruder ist ein guter Mann, ein guter Polizist. Er hat die Wahrheit gesagt. Die Staatsanwälte sind Lügner. Bezirksstaatsanwalt Haynes ist ein Lügner.
Scarsella hat immer alles kontrollieren können. Er konnte Menschen zum Lachen bringen und Verdächtige dazu, dass sie Geständnisse ablegten.
If you see the situation now, you know, I call it the perfect storm.
Das ist der perfekte Sturm. Ich bin kein Polizist mehr, in keiner Gewerkschaft mehr. Die New York Times hat ihren Job gemacht. Der Bezirksanwalt spricht wirklich nicht gut über mich. Hier haben sie den perfekten Sturm. Und ich bin im Auge des Sturms.
Scarsella beharrt darauf, immer richtig gehandelt zu haben, auch vor Gericht. Er fühlt sich nicht verantwortlich für das, was er getan hat. Zu befürchten hat er ohnehin nichts. Die Meineide sind längst verjährt. Erinnern kann er sich ja nicht mehr. Da trifft es sich gut, dass es bei der New Yorker Polizei nicht zwingend vorgeschrieben ist, Verhöre bei Kapitalverbrechen in Wort und Ton zu dokumentieren. Das ist bis heute so. Niemand in der Strafjustiz, so Anwalt Ron Kuby, fühle sich für die vielen Fehlurteile verantwortlich.
Die einzige Person, die verantwortlich bleibt, ist der Angeklagte. Der Polizist sagt, ob er nun angeklagt wird, das ist Sache des Staatsanwalts. Die Grand Jury sagt, ob er nun verurteilt wird, das ist Sache der regulären Jury. Und die reguläre Jury, die ihn verurteilt, sagt, ob er endgültig verurteilt wird, das ist Sache des Richters. Der Richter sagt, es ist nicht mein Job, die Jury zu überstimmen. Und wenn ich einen Fehler mache, wird es der Berufungsgerichtshof schon richtig stellen.
The judge says, it's not my job to overrule the jury. If I made a mistake, the appeals court will do something.
Der Berufungsrichter sagt, wir haben doch nicht die ganze Zeit über dem Fall gesessen. Wir werden doch das Urteil des Richters nicht anfechten. Niemand übernimmt Verantwortung, außer dem, der am ärmsten ist und am schlechtesten ausgebildet. Und das ist der Angeklagte.
I think we are all suffering. From the absence of mercy. We can't.
Wir alle leiden darunter, dass es keine Gnade gibt. Unsere Gesellschaft ist strafend, hart, auf Rache aus. Das berührt uns alle. Es gibt keinen Grund, stolz darauf zu sein, dass wir die höchste Rate an Gefängnisinsassen der Welt haben. Wir alle werden darunter leiden, wenn wir weiterhin tolerieren, wie unfair Gefangene behandelt werden, wie sie verteufelt und verdammt werden.
Of condemnation and unfairness that I think characterizes too much of our criminal justice system.
Denn genau das ist das Charakteristikum unseres Justizsystems.
We waited so long. Once I knew he was coming out, I'm gonna love him forever till I die.
Lynette Shakur sitzt mit ihrem Mann im Garten ihrer Schwester. Frühstück im Sonnenschein, an der frischen Luft. Ein verliebtes Paar unter einem Sonnensegel. Sie lesen, was in den Zeitungen über Shabaka Shakurs Freilassung steht. Sie schmunzeln. Sie halten sich an den Händen. Sie suchen eine Wohnung. Irgendwann einmal wird sein Anwalt Ron Kuby eine Entschädigung mit der Stadt New York aushandeln.
What was taken from me can never be given back. You know, nobody can give me back 27 and a half years. Nobody can give me back the time with my mother who's now passed and I can never get that back.
Was man mir genommen hat, kann man mir nicht zurückgeben. Niemand kann 27 Jahre zurückgeben. Zeit, die ich mit meiner Mutter hätte verbringen können, die jetzt tot ist.
Shabaka Shakur ist heute Mitarbeiter in Ron Kubis Kanzlei. Arbeitet sich in Fälle anderer Männer ein, die zu Unrecht wegen Mordes verurteilt worden sind.
In the end, it also helped not only me, but it's helping other people.
Am Ende habe ich nicht nur mir geholfen, sondern auch anderen, die von Scarsella festgesetzt worden sind. Sie sind jetzt frei. So war es wenigstens nicht ganz vergeblich, dass ich im Gefängnis gelitten habe. Es ist großartig, frei zu sein. Es wird nicht einfach werden, aber es ist eine Herausforderung und ich freue mich drauf.
You know, this is a great start, just being free. So I think that things can go move forward even better. It's not going to be easy, but it's a challenge I'm looking forward to.
Yeah, yeah, young, yeah. Turn the music up, turn the lights down, I'm in my zone. Think God for granting me this moment of clarity, this moment of honesty. The world will fill my trunk. Hard knock lifetime, my gift and the curse. I gave you volume after volume of my words, so you could feel my troops. I built the dynasty by being one of the realest niggas out. Way beyond the reason I can't feel my shoes. Blueprint beginning to that black album ending. Listen close, you hear what I'm about. Nigga, feel my truth. Pop died, didn't cry, didn't know him that well. Between him doing heroin and me doing crack sales, with that in the eggshell, standing at the tabernacle, rather the church, pretending to be hurt, wouldn't work. So a smirk was all on my face, like damn, that man's face is just like my face. So Pop, I forgive you for all the shit that I lived through. It wasn't all your fault, homie, you got caught into the same game I fought, that Uncle Ray lost, my big brothers and so many others I saw. I'm just glad we got to see each other, talk and re-meet each other. Save a place in heaven till the next time we meet forever. Thank God for granting me this moment of clarity, this moment of honesty. The world will fill my truth. My hard knock lifetime, my gift and a curse. I gave you volume after volume of my words, so you could feel my truths. I built the dynasty by being one of the realest niggas out. Way beyond the reason I can't feel my shoe. Blueprint beginning to that black album ending. Listen close, you hear what I'm about. Nigga, feel my truth. Music business hate me cause the industry ain't make me. Hustlers and boosters embrace me and the music I be making. I dumb down for my audience to double my dollars. They criticize me for it, yet they all yell holla. If skill sold, truth be told, I'd probably be lyrically Talib Kweli. Truthfully, I wanna rhyme like common sense, but I did 5 mil. I ain't been rhyming like common sense. When your sense got that much in common and you been hustling since your inception, fuck perception, go with what makes sense. Since I know what I'm up against, we as rappers must decide what's most important. And I can't help the poor if I'm one of them. So I got rich and gave back to me, that's the win-win. So next time you see the homie in his rims spin, just know my mind is working just like...
Vor dem Gesetz. Justizskandale in New York. Ein Feature von Simon Hamm. Es sprachen Sabine Postel, Bernd Rehäuser, Bruno Winzen, Bernd Hahn, Thomas Balou-Martin, Hans Bayer, Christoph Wittelsbürger, Jonas Beck, Susanne Fluri und Fiona Metscher. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Anna Dein. Regie Axel Scheibchen. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2015.